Ich möchte euch alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ich bin total aufgeregt, aber Gott weiß es besser. Aber was ich jetzt festgestellt habe, wie beliebt bin ich? Günther ist Pastor für 20 Jahre und da kriegt ein Glas Wasser. Cheers. Sogar gekühlt, ne? Okay. Braucht Deutschland eine Erweckung? Ja oder nein? Hände hoch. Ja. Sind wir da ziemlich einstimmig, denke ich, ne? Ich habe mal in Wikipedia, wie das heißt, ich habe es gefunden, mal noch geguckt, was Erweckung oder Erweckungsbewegung bedeutet. Die Erweckungsbewegungen werden Strömungen im Christentum bezeichnet, die die Bekehrung des Einzelnen und christliche Lebensweise besonders betonen. Erweckungsbewegungen gehen davon aus, dass lebendiges Christentum mit der Antwort des Menschen auf den Ruf des Evangeliums zur Umkehr und geistiger Erneuerung beginnt. Das habe ich ziemlich toll gefunden, die Beschreibung. Das war schon klasse. Das amerikanische Schlagwort für Erweckung ist Revival. Und als ich gerade schon mal am Computer war, habe ich mal geguckt, wie Revival übersetzt wird. Und es ist Wiederbelebung. Und das hat mir total gefallen. Ich denke, genau das ist, was die Gemeinden brauchen. Wiederbelebung. Wollen wir in Deutschland eine Erweckung erleben, ja oder nein? Ja. Gab es schon Erweckungen in Deutschland oder in der Welt oder so? Gibt es momentan Erweckungen weltweit irgendwo? Iran zum Beispiel, genau. Wo noch? Bitte? Polski. Inge, schöne Grüße. Und Hubert. China zum Beispiel. Da passieren Dinge, die sind unglaublich. Jetzt kommt eine wichtige Frage. Brauchen die Gläubigen eine Erweckung oder die Nichtgläubigen? Wir machen das mit Armzeichen. Wer ist für die Gläubigen, brauchen die Erweckung? Wer ist für die Nichtgläubigen, brauchen die Erweckung? Gott sei Dank. Ich werde nämlich, wenn das nicht kommen will, wäre ich weg. Wiederbelebung oder Erweckung. Ist es möglich in Deutschland oder sind unsere Tage gezählt? Wenn ich mir so die politische Situation in unserem Land, Europa oder in der Welt angucke, da kriege ich es fürchten. Wenn ich mir das angucke mit dieser Flüchtlingskrise, was in der Türkei mit Russland abgeht, mit der ISIS da, mit diesen Verrückten da und was überall so abgeht in der Welt, muss ich sagen, mein Vertrauen in die Politik ist ziemlich gesunken. Jeden Tag, wo ich mir die Nachrichten anhöre oder ansehe, ist irgendwas, wo ich denke, das kann doch jetzt gar nicht sein. Homosexuelle Ehe ist normal. Und ich möchte gleich vorneweg sagen, ich bin nicht gegen homosexuelle Menschen. Ich liebe jeden Menschen gleich. Aber der Akt der Homosexualität ist nicht normal. Homosexuelle Ehe, das ist normal heutzutage. In München haben sie jetzt sogar angefangen, die Ampeln zu verändern. Ne? Zwei Händchen haltende Männer, zwei Hände haltende Frauen. Die haben da jetzt so richtig schön intensiv angefangen. Wie weit entfernen wir uns noch von Gott? Im Jahr 2012, Achtung, wurden 106.800 Abtreibungen begangen in Deutschland. Nur in Deutschland. 106.800 Morde sind passiert. An nicht geborenen Kindern, an Menschen. Und manchmal frage ich mich, vielleicht gibt uns Gott genau das, was wir so in der Gesellschaft wollen. Wir wollen Wohlstand, wir wollen Wohlfühlgesellschaft, alles ist nur noch Wellness, wir müssen alles nur noch toll haben und Freizeitgestaltung, wir müssen einen Kletterpark haben für jeden, wir müssen, was weiß ich, was wir alles haben müssen, wir müssen einfach nur noch beschäftigt sein. Und in dem Moment, wo wir das sind, entfernen wir uns auch gleichzeitig von Gott. Und vielleicht, wenn wir darüber nachdenken, gibt uns Gott genau das, was wir wollen in der deutschen oder in der europäischen oder in der Welt überhaupt. Wir entfernen uns von Gott immer mehr mit diesen weltlichen Dingen, mit diesen Lustdingen. Und Gott sagt, okay, ist eure Wahl. Deutschland, das ist dein Wecker. Es ist an der Zeit, dass Deutschland aufwacht. Schauen wir auf die Prophezeiungen in dem Wort Gottes in der Endzeit. Und es verwundert mich da, dass wir da nichts über Deutschland oder Europa oder USA hören. Also man hört ja, man weiß, das Babylonische Reich, das hat 86 Jahre gedauert, das Persische Reich 208 Jahre, das Römische Reich 9 Jahrhunderte, das British Empire, da können wir achten zu, Australien, 250 Jahre, die USA gibt es ja ungefähr seit 236 Jahren. Alle diese Nationen kamen und sind verschwunden. Und das Problem ist, Rechtschaffenheit im Einklang mit Gott bringt Segen. Nochmal, Rechtschaffenheit im Einklang mit Gott bringt Segen. Sünde jedoch bringt Selbstzerstörung. Und wenn man durch die Bibel sich erarbeitet oder durch die Geschichte der verschiedenen Nationen, ist das ganz klar erkennbar. Die Leute haben sich von Gott entfernt, zack, was kam? Tod, Zerstörung. Das Volk Israel, wie oft haben sie sich von Gott entfernt? Was kam? Zerstörung. Wenn wir uns von Gott abwenden, müssen wir mit den Konsequenzen leben. Und es wäre zu schade, dass wir das zulassen. Und Wissen, das ist ganz wichtig, Wissen bringt Verantwortung. Unser Fundament in unserer Nation, in Europa oder in der westlichen Welt, ist das Christentum, das ist so. Wenn wir aufs Grundgesetz gehen, sind viele Dinge, die vom Christentum herstammen. Das ist einfach ein Fakt. Und ich glaube, jeder, ganz gleich, ob er in einer Freikirche war oder in einer Landeskirche, der Kommunion hatte oder konfirmiert wurde bei den Evangelischen, hat schon mal gehört, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Also wir haben keine Ausrede. Wenn wir zurückdenken an die Zeit von Martin Luther, er hat uns ermöglicht, das Wort Gottes selbst zu erforschen, zu lernen, zu lesen. Und was ist daraus passiert? Millionen von Menschen haben die Wahrheit erkannt, die Liebe Gottes erfahren und haben sich bekehrt zu unserem Erlöser Jesus Christus durch diesen Dienst der Übersetzung. Wir haben einen Segen, dass wir in einem christlichen Land aufwachsen dürfen, noch christlichen Land aufwachsen dürfen. Da gibt es so viele irre Geschichten im Iran, der ISIS, die entführen dann 2000 Menschen, machen dann Mädchen zu Sklaven, zu Sexsklaven und was es alles gibt. Ich bin Gott dankbar, dass ich diesen Segen erfahren durfte und darf, in einem christlich geprägten Land aufzuwachsen. Und als ich klein war, da war die Welt nicht in Ordnung, aber sie war ein klein bisschen anders. In Neustadt an der Weinstraße, das ist so die Perle der Pfalz, das ist das Zentrum der Pfalz. Sie sind wach, das ist gut. Da war ein Mord, da war ich vielleicht 6 Jahre alt oder 5 Jahre alt, da war ein Mord. Das ist schon lange her, ihr müsst nicht wissen wann, aber 60er Jahre. Da war ein Mord und wochenlang, das kann ich mich ganz genau erinnern, war das Tagesgespräch aller Mitbewohner, die sagen, Fassungslosigkeit. Einfach nur, what? Wie Mord? Das musste man erst mal erklären, was das überhaupt bedeutet, Mord. Und die Leute konnten... Die sind da nicht drüber weggekommen. Und dann, oder zum Beispiel, wenn man sich, Homosexualität war strafbar. Ich zitiere. Widernatürliche Unzucht, welche zwischen Personen männlichen Geschlechtes oder von Menschen mit Tieren begangen wird, ist mit Gefängnis zu bestrafen. Auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden. Das war 1969, da war das noch. Das war strafbar. Und ich bin nicht für, dass wir die Homosexuellen jetzt bestrafen, um das geht es nicht. Aber es geht darum, dass wir wieder zu Gott zurückkehren. Dann war Paragraph, wer ist denn so 70er, kennt er sich, Paragraph 218, Abtreibung. 1975 wurde ins Strafgesetzbuch eingeführt, damit die Ermordung von Kindern legal wurde. Es war die Wahl der Frau zu entscheiden, ob dieses Kind lebt oder nicht. Und ich kann mich da ganz gut erinnern, was das für Debatten waren. Und jetzt ist es gerade normal. Keiner redet mehr, keiner denkt mehr drüber nach. Vielleicht so ein paar verrückte Christen noch, die denken, aber der Rest der Gesellschaft, es ist dein Körper, du entscheidest, was du tun möchtest damit. In Deutschland wird jedes siebte Kind ermordet. Nochmal, in Deutschland wird jedes siebte Kind ermordet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich hinaus will da. Wir lehnen Gott mehr und mehr ab. Wir wollen Gott nimmer in unserem Leben haben. Wir wollen uns von diesen christlichen Werten, die bei uns so stark waren, einfach lossagen. Es geht um diese Wohlfühlgesellschaft und sonst nichts. Brauchen wir Wiederbelebung? Amen. Brauchen wir Erneuerung in der Gemeinde? Sollten wir nicht in die Gegenwart Gottes treten? Lass uns über Erweckung sprechen. Erweckung, das ist ja das Schlagwort. Revival, Erweckung. Leute bekehren sich, es geht ab wie die Post. So wie der Jochen das so oft schon erlebt hat auch. Aber ich rede jetzt von einem größeren Erweckung. Ich rede von Tausenden. Wir stammen aus der Calvary Chapel Bewegung, wenn man das mal so sagen will. Ne? Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, ging das alles los mit dieser Erweckung in den USA. 1963, John F. Kennedy wurde ermordet. Er war der amerikanische Präsident. Ich denke, das wissen die meisten, oder?
Ja.
5 Jahre später wurde ein Baptistenprediger ermordet, Martin Luther King. Und 5 Monate danach wurde der Bruder von John F. Kennedy ermordet, Robert Kennedy. Und er wurde ermordet, als er gerade, jetzt haben wir ja denselben Kram da mit Trump und mit Clinton, er hat gerade die Vorwahlen von California gewonnen und dann haben sie ihn platt gemacht. Sein Bruder, der John F. Kennedy, war ja Präsident und es war ein junger, dynamischer Familienvater, der die Werte ins Weiße, das alles ins Weiße Haus mitgebracht hat. Und die Leute hatten einfach genug von diesen uralten, verkrusteten Präsidenten. Dann Ende der 60er Jahre, Vietnamkrieg. 50.000 US-amerikanische Soldaten alleine sind gefallen im Vietnamkrieg. 2 Millionen Menschen insgesamt von beiden Seiten sind im Vietnamkrieg gestorben. Und die jungen Leute, so eure Typen da, die hatten einfach genug. Die wollten nicht mehr, die haben die Schnauze voll. Und dann begannen die Proteste, man nannte sie Hippies. Drogen, Sex and Rock'n'Roll, das war denen ihr Motto. Alles Freiheit, weg von diesen ganzen Gesetzen. Ich will meine Ruhe, ich will tun, was ich möchte. Und dann kam so eine Liverpool-Band dann noch auf die Szene, die Beatles kamen, The Stones und diese ganze Zeit, das hat sich total gewandelt innerhalb von einem Jahr, kann man sagen. Alles wurde über den Haufen geworfen. Die ganzen Prinzipien, alles war weg. Es ging nur noch Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Und diese Gemeinden damals, diese Kirchengemeinden, konnten damit überhaupt nichts anfangen. Das waren eigentlich nur langhaarige, verwahrloste Typen. Und übrigens, der Gründer der Calvary Chapel Gemeinde, Chuck Smith, dachte genauso. Der hat gesagt, die brauchen nicht Gott, die brauchen einen Haarschnitt und einen Bart. Aber seine Frau hatte eine andere Idee. Sie hatte ein Herz für diese Hippies. Sie hat gesagt zu ihrem Mann, wir müssen einfach beten für diese jungen Leute. Die brauchen Gott. Machen wir das in unserer Gesellschaft? Beten wir für unseren Arbeitskollegen? Beten wir für unsere Familie? Liegt uns was da dran? Und dann wurde Lonnie Frisbee, das ist so ein super Hippie, Prediger war das, der wurde dann Chuck Smith vorgestellt. Und die beiden trafen sich und daraus entstand das Calvary Chapel Movement, das Jesus Movement. Daraus ist es entstanden. Wurde Deutschland dadurch beeinflusst, durch dieses Movement in den USA? Am Anfang der 70er bis Mitte der 70er, da waren Jugendevangelisationen und was sich geändert hatte, war der Stil der Lobpreismusik. Was wir heute erleben hier bei uns, das war früher nicht normal. Da hat keiner gestanden oder die Hände und was weiß ich, oder da mit diesem komischen Klavierding da und Gitarre, das gab es früher nicht. Und als durch dieses Calvary Chapel Movement hat es angefangen, ein anderer Stil von Lobpreis. Was daraus entstand, sind zum Beispiel die Vineyard-Gemeinde, die in Speyer auch zum Teil ist, und dann natürlich die Calvary Chapel Movement, die Gemeinden Calvary Chapel. Über 1000 Gemeinden weltweit, allein in Deutschland gibt es 24 Calvary Chapel Gemeinden. Aber Ende der 70er Jahre war es dann rum mit der Freude in Deutschland. Die Jungen hatten genug von diesen ganzen Krisen. Die Jungen haben genug mit dem ganzen Flüchtlingskram. Die Jungen haben genug von den Kriegen der Welt. Die Jungen haben genug von der Islamisierung in der Welt. In den USA schwarz-weiß, weiße Polizisten tönen schwarze Bevölkerungs- oder schwarze Menschen, oder wie man das politisch korrekt sagt, weiß nicht. Da passieren so viele Dinge, wo wirklich wir, nicht nur die Jugendlichen, aber einfach eine gewisse Hoffnungslosigkeit haben, oder? Wie wird es weitergehen mit Trump? Der stellt sich vorne hin und sagt, wir könnten doch Clinton einfach abknallen. Oder der sagt, wir haben doch die Atomwaffen, warum werfen wir denn nicht? Wie bekloppt ist denn der? Und ich glaube, eine gewisse Hoffnungslosigkeit ist irgendwo bei uns eingekehrt. Auch in der Arbeitswelt, die meisten Jungen, denen ist es gerade wurscht, ob sie Arbeit haben oder nicht. Denen ist es egal. Da haben sie was zu kiffen und haben genug Brühe und haben Sex. Das erinnert mich an die Zeit zurück zu den Hippies. Was wir brauchen, oder dann in den späten 60er, 70ern, ist Gott eingeschritten. Gott hat eine Erweckung begonnen. Nicht Chuck Smith oder wie sie alle hießen. Gott ist eingeschritten und hat gesagt, genug ist genug. Gott hat das Zepter in die Hand genommen und Hunderte, Tausende von Leuten haben sich bekehrt zu unserem lebendigen Gott. Das ist unvorstellbar. Du musst dir vorstellen, die kommen in die Gemeinde, in den Gottesdienst und da wird aufgerufen, du musst dein Leben Jesus geben und 100 Leute sagen, ja, ich auch. Hä? Und das ist Erweckung. Und die damaligen Gemeinden, die auf diesen Zug aufgesprungen sind für die Erweckung, die haben Erweckung erfahren. Wichtig, und die Gemeinden, die nicht aufgesprungen auf den Zug, an denen ist die Erweckung vorbeigegangen. Was wollt ihr? Wollt ihr eine Gemeinde sein, die wirklich da teilnimmt an dieser Erweckung? Oder einfach nur, ist ja schön, wenn man sich sonntags trifft und geht wieder heim, muss ja nicht so, ne, man muss ja, ist ja alles nur Arbeit. Also für mich, ich möchte dabei sein, wenn die Erweckung passiert in Deutschland. Ein Mann jedoch öffnete die Tür der Gemeinde, Pastor Chuck Smith. Der war in keinster Weise ein Hippie. Das war ein mittelalterlicher Mann mit Glatze, so ähnlich wie ich. Und er öffnete sein Herz für diese Gammler. Lonnie Frisbee war ein charismatischer Prediger. Also der hat gepredigt vor den Hippies und die kamen alle und sagen, ich will Jesus. Der Lonnie Frisbee war ein Magnet. Sie kamen in die Calvary Chapel Gemeinde wegen Lonnie Frisbee, aber sie blieben wegen Chuck Smith. Warum? Er hat diese ganze Sache stabilisiert und er hat das Wort Gottes gelehrt. Von Anfang bis zum Schluss. Und daher, darum machen auch wir das bis zum heutigen Tage noch. Wir fangen im Alten Testament an und hören in der Offenbarung auf. Und dann, wenn wir das durchhaben, fangen wir wieder im Alten Testament an. Und das hat die Gemeinde stark gemacht. Und das macht jede Gemeinde auf der Welt stark. Er war der Bibellehrer. Der hatte ein Bibelwissen, da bin ich, Wahnsinn. Warum? Er hat tausendfach gepredigt über jede Bibelstelle, die es da gibt. Und das Wunder war, dass sich jede Woche hunderte Menschen für Jesus entschieden haben. Wollen wir das? Cool. Wenn er jetzt nichts hatte, hätte ich zusammengepackt und wäre ihm. So, was war damals anders in den Gemeinden als vielleicht heute? 5 Punkte. Achtung, sehr wichtig. Was war anders? Leute kamen in den Gottesdienst mit einer Erwartungshaltung. Niemand war je zu spät für den Gottesdienst. Zum einen, weil sie keinen Platz gekriegt hätten, aber hauptsächlich, weil sie was erwartet haben, dass Gott einschreitet, dass da was passiert. Sie erwarteten, dass Gott was Besonderes tut. Warum kommen wir in den Gottesdienst? Weil man es halt sonntags so macht. Man hat sich daran gewöhnt. Oder kommen wir in den Gottesdienst, weil wir eine Erwartung haben, dass Leute von Gott angesprochen werden, dass Leute von Gott geführt werden. Ist das unsere Erwartungshaltung? Und das war damals. Punkt 2. Das Wort Gottes wurde immer gelehrt. Das war der absolute Mittelpunkt der Gemeinde. Und ich rede von immer. Sonntagsgottesdienst, das Wort Gottes. Hauskreis, Bibelkreise, das Wort Gottes wurde gelehrt. Wir brauchen das ja nicht, weil wir sind ja schon 20 Jahre gläubig, oder? Ich flehe euch an, ihr Frauen und Männer. Was wir brauchen, ist die Lehre Gottes, das Wort Gottes. Nur so können wir Erweckung erleben. Wenn wir nicht ins Wort Gottes gehen, das ist genauso, wenn ich zum Beispiel ein Auto kaufe, als Neuanfänger, also habe noch nie ein Auto gefahren und setze mich einfach rein, ohne Führerschein, ohne irgendwas, habe keine Ahnung und so sieht es dann aus. Der fährt los, versucht den ersten Gang, der weiß gar nicht, dass er die Kupplung treten soll. Versteht ihr, was ich meine? Der hat null Plan. Wenn wir nicht das Wort Gottes studieren, dann haben wir keinen Plan, wie wir in Verbindung treten können mit Gott oder wie eine Erweckung passieren kann. Wir müssen ständig im Wort Gottes verbringen. Und diese Predigt ist für mich. Punkt 3. Leute haben mitgemacht. Leute sind nicht sonntags morgens da reingekommen und sind wieder raus, haben gesagt, schöne Woche, bis nächste Woche, sondern was können wir tun? Wie können wir der Gemeinde helfen? Was ist da ein Dienst für mich? Ist da ein Dienst für dich? Was sind meine Gaben? Was kann ich tun für Gott in der Gemeinde? Und bei dem Lobpreis haben sie mitgemacht, das war ja unglaublich. Halleluja, ich meine, so nah bei dir, gesungen und getanzt und geklatscht. Da war einfach, Leute haben mitgemacht. Leute haben einfach mitgemacht. Punkt 4, wichtiger Punkt. Leute in der Gemeinde brachten Nichtgläubige mit. Das war selbstverständlich. Das ist kein tolles Treffen unter Gläubigen hier, sondern die soll ein Treffen sein, damit Nichtgläubige mitgebracht werden, damit sie Jesus Christus erkennen, damit sie Jesus Christus lernen. Das ist unser Dienst, das ist unser Auftrag. Bringen wir Nichtgläubige mit? Wer ist Nichtgläubig hier? Okay, mein Punkt ist klar. Wir müssen Nichtgläubige für Jesus gewinnen. Das können wir nicht, klar, aber wir haben einen Auftrag. Geht hinaus in alle Welt und macht Jünger. Das ist unser Auftrag. Und es ist nicht unser Auftrag, uns hier hinzusetzen und zu sagen, es ist doch schön, wir haben eine Gemeinde, sie wächst und wir essen schön miteinander. Und ein paar Verrückte wie der Jochen gehen raus, die evangelisieren, na, da klatschen wir alle kräftig. Wir haben auch so einen Dienst. Nicht denselben Dienst, den Jochen hat, aber jeder in unserer Gemeinde hat seinen Dienst. Jeder. Punkt 5. Da war ein, Da war ein Glaube in der Gemeinde und die Lehre, dass Jesus bald wiederkommt. Das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Da war eine ständige Lehre, dass Jesus bald wiederkommt. Das geht bei uns so ein bisschen, naja, er kommt schon, na, jetzt nicht gerade, wir haben so schön gebaut, wir haben ein schönes Häusel, jetzt muss er nicht unbedingt kommen. Ach, Fabian sagt zu Nastja, ach nee, jetzt muss er noch nicht, ne, weil wir wollen ja erst noch heiraten und das soll noch ein bisschen warten. Aber da war eine ständige Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Jetzt könnten natürlich einige Leute sagen, 1970 haben gebetet, dass Jesus wiederkommt. Jetzt sind 40 Jahre rum oder mehr. Er ist noch nicht. Was ist denn mit eurem Ding? Für Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre. 40 Tage, ein Tag wie 1000 Jahre. Oder umgekehrt. 40 Jahre ist für Gott wie so eine Millisekunde. Jesus wird wiederkommen. Weisen wir darauf hin oder sagen wir einfach, naja, wenn er da ist, ist er da. Ich möchte mein Leben so leben, dass ich sagen kann, wenn Jesus jetzt kommt, genau darauf habe ich jetzt gerade, daran habe ich gedacht, dass du jetzt wiederkommst. Wenn wir das in unserem Gedanken haben, in unserem Leben haben, hey, cool, ich habe genau gedacht, dass du jetzt kommen wirst. Weil er wird ja kommen, ohne dass wir es merken oder wissen. Aber lass uns zubereiten, lass uns zubereitet sein für die Wiederkunft Jesus. Können wir noch? Und die Bibel sagt, Gott ist nie zu spät. Gott kommt genau im richtigen Moment. Damit viele nicht verloren werden, sondern errettet werden. Wer von euch kam zum Glauben nach 1970? Fast alle, oder? Wisst ihr was? Viele von uns sind ja vor 1970 geboren. Ich bin nur dankbar, dass Gott nicht wiedergekommen ist, weil wir gehören jetzt zu seiner Familie. Aus Gnade. Ich bin dankbar, dass das Gebet von damals nicht beantwortet wurde mit Ja, ich komme, sondern dass er uns die Chance gegeben hat, dass wir uns zu unserem lebendigen Herrn bekehren dürfen und können. Halleluja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das war früher. Wir wollen nicht in der Vergangenheit rumwühlen. Das wollen wir überhaupt nicht. Aber wir können von der Vergangenheit lernen. Wir wollen nicht zurück, dass wir da Schwarz-Weiß-Fernseher haben und so Zeug. Das brauchen wir nicht. Farbe ist schöner. Aber wir können lernen aus der Vergangenheit. Lass uns auf unsere Generation schauen einfach. Es ist doch auch so eine gewisse Unzufriedenheit und eine gewisse Hoffnungslosigkeit in unserer Luft. Wie nötig brauchen wir Jesu Wiederbelebung? Ich möchte, dass wir jetzt aufschlagen, Habakuk 3, Vers 2. Das ist im Alten Testament. Herr, Ich habe deine Botschaft vernommen. Ich habe, Herr, dein Werk gesehen inmitten der Jahre. Verwirkliche es inmitten der Jahre. Mache es offenbar. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Habakuk sagt mit anderen Worten zu Gott, ich höre all diese Geschichten. 3 Vers 2, Habakuk 3 Vers 2. Habakuk sagt, Entschuldigung, Sprudel. Habakuk sagt zu Gott, ich höre all diese Geschichten, diese Bekehrungsgeschichten. Die Leute haben sich umgedreht, die sind zurück zu Gott. In der guten alten Zeit, die Bekehrung und die Umkehr der Menschen, Herr, erbarme dich unser und tu doch genau dasselbe, was du in den 60er, Ende der 60er und 70er Jahre getan hast. Und das ist eigentlich, was Habakuk in diesen Versen sagt. Lass uns umkehren auf die Pfade des Herrn. Psalm 85, 7 und 8. Jetzt machen wir ein bisschen Bibel da, ne? Ist ja ein Gottesdienst, oder? Willst du uns nicht wiederbeleben, dass dein Volk sich in dir freue? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Nochmal. Willst du uns nicht wiederbeleben, also Herr, willst du uns in der Gemeinde nicht wiederbeleben, sodass dein Volk sich in dir freue? Lass uns, Herr, deine Gnade sehen und gewähre uns dein Heil. Wollen wir eine neue Erweckung sehen? Ja. Oft beten wir in unserem eigenen Gebetsleben für Erfolg. Lass es uns gut gehen, Herr. Schenk mir mein Haus, mein Boot, mein Hund, was weiß ich. Lass es mir wirklich gut gehen, dass ich alles habe, was ich so gerne hätte. Aber oft geschieht Erweckung in schwierigen Zeiten. In Zeiten der Hoffnungslosigkeit, siehe 70er Jahre. In Zeiten der Verzweiflung. Es haben sich noch nie so, oder zu Kriegszeiten bekehren sich die meisten Soldaten. Warum? Angst, Verzweiflung, Not. In den 70er Jahren waren die Leute, die jungen Leute zumindest, ohne Perspektive. Sie waren einfach nur keine Zukunft. Sie wussten nicht, wie es weitergehen soll. Und Pastor Chuck Smith wurde mal gefragt, Pastor Chuck, kann so eine Erweckung jetzt in der heutigen Zeit, im Jahr 2000, noch mal passieren? Und seine Antwort war, ich weiß nicht, ob es den Leuten schlecht genug geht. Was ist Erweckung? Was bedeutet Erweckung? Erweckung bedeutet Wiederbelebung. Es bedeutet zum Leben kommen. Erweckung ist ein Funke, der den Motor laufen lässt. Wie eine Zündkerze im Auto. Ohne Zündkerze, was passiert im Auto? Das Ding bleibt stehen. Wir brauchen neue Zündkerzen, um den Motor der Gemeinde anzumachen, um ihn zu starten. Lass uns den Anlasser betätigen und lass uns hinausgehen in die Welt und Jünger machen. Lass uns Leute zum Glauben führen. Nicht, dass wir bekehren können, können wir nicht. Jochen hat noch nie jemand bekehrt, noch nie jemals. Aber Gott durch Jochen. Gott durch unsere Gemeinde. Wir brauchen neue Zündkerzen. Erweckung ist wie ein Aufwachen aus unserem Tiefschlaf. Erweckung ist ein Neuanfang in Gehorsam zu Gott. Nichtgläubige brauchen keine Erweckung. Sie brauchen Jesus Christus. Nichtgläubige brauchen keine Erweckung. Sie brauchen Jesus Christus. Erweckung ist ein christliches Wort und nicht ein nichtchristliches, kein Wort für Ungläubige. Blablabla. Nochmal, Erweckung ist ein Wort für Christen und nicht für Nichtchristen. Das ist einfach so. Wenn ich jetzt raus auf die Straße gehe und sage, was hältst du von Erweckung? Und er sagt, ja, heute Morgen bin ich aufgestanden. Aber der weiß gar nicht, von was du redest. Wir brauchen ein Aufwachen in unseren Gemeinden. Charles Spurgeon, Baptistenprediger, lang ist er, hat gesagt, Erweckung ist nur für Gläubige Und wir müssen Ausschau halten in unseren Gemeinden dafür. Wie können wir eine neue Erweckung erleben? Punkt 1. Wenn wir Gläubige wach werden. Punkt 2. Wenn wir lauwarme Christen unser Feuer neu entfachen. Punkt 3. Wichtig. Wenn alle unehrliche Gläubige ihre Sünden bekennen. Das bedeutet, jetzt als Mann ein Beispiel, ich kann jetzt samstagsabends in den Puff fahren, als Gläubiger, kann mir sogenannten Spaß holen und sonntags mache ich den gesegnet, gepriesen bist du Herr. Lass uns ehrlich mit unserer Sünde umgehen. Wenn alle schlecht gelaunten Gläubige wieder Freude in ihr Herz bekommen, dann können wir Erweckung fahren. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, wenn ich einen gläubigen Bruder oder Schwester sehe mit so einer Fratze. Hä? Wieso? Und ich rede nicht von Problemen, die hat jeder, aber im Grunde, wir müssten doch strahlen, wir müssten das Licht ausmachen können, oder? Warum? Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Fünf. Wenn alle verloren gegangenen Gläubige zu Jesus zurückkehren, dann können wir Erweckung erleben. Und wenn alle tratschenden Christen ihren Mund halten, hört auf, übereinander herzuziehen, der macht es besser, anders. Shut up! Und wenn alle gläubige Soldaten aufstehen, wir sind im Kampf, lass uns aufstehen. Wenn die schlafenden Knochen wachgerüttelt werden, wir haben ein Potenzial in unserer Gemeinde, da können wir nicht mal davon träumen. Wenn jeder seinen Dienst, der von Gott ihm zugedacht ist, wahrnimmt, wir können Berge versetzen. Und zum Schluss, das Wichtigste eigentlich, wenn alle Gläubigen anfangen zu beten mit einer tiefen Gottesüberzeugung, dann können wir und wir werden eine Erweckung erfahren, erleben. Die Erweckung beginnt bei uns. Dann wird es die Gemeinde verändern und dann werden die Gemeinden die Nation verändern. Beispiel Augsburg, da gibt es ein Gebetshaus von dem Johannes Hartl. Und die haben wie jede andere Großstadt Prostitution und alles. Und die haben sich ans Herz gelegt, vor ein paar Jahren einfach zu beten, dass dieser Straßenstrich, dass der einfach weggeht. Weg. Einfach weg, mach ihn weg. Herr, mach ihn weg. Und sie haben, das ist so ein 24-Stunden-, 7-Tage-Gebetshaus, und die haben dafür gebetet, dass dieser Straßenstrich einfach verschwindet. Bordelle haben 24 Stunden auf, aber wir Christen sind nicht fähig, 24 Stunden zusammen zu beten. Hä? Sie haben gebeten und innerhalb kürzester Zeit, heute in Augsburg, gibt es keinen Straßenstrich mehr. Wie gut ist Gott? Gebet verändert, versetzt Berge. Lass uns als Gemeinde wach werden und Veränderung beibeten. 2. Chronik 7,14. Ich fange das zweite Glas an. Ne? Wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, Wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über den mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich Gott vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land leiten. Das muss ich nochmal lesen. Was ist denn das für ein Versprechen? Wenn ich eine Pest unter mein Volk sende und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land leiten. Das ist Erweckung und sonst nichts. Das ist ein Rezept für uns. Lass uns unsere Sünden bekennen, lass uns umkehren. Das Problem liegt nicht in den Regierungen der Welt, das liegt nicht in den Trumps und den Clintons und den Merkels oder was weiß ich, wie die alle heißen, die Typen da, sondern das Problem liegt bei uns, den Gläubigen. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist alles möglich. Im 2. Korinther 13, Vers 15, prüft euch, ob ihr im Glauben seid, untersucht euch oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist. Prüft dich selbst. Wenn wir eine Erweckung sehen wollen, was müssen wir tun? Demütige dich selbst, bete, überprüf dich. Bist du glücklich mit deinem Glaubensleben? Das, Gott sei Dank hat keiner die Hand gehoben. Ich habe schon gedacht, mal gespannt. Jeder Christ weiß, dass er noch nicht da ist, wo er sein soll. Und er hat einen langen Weg vor sich. Philipper 3, Vers 13 und 14, Paulus sagt: Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Jesus Christus. Wir müssen wachsen wollen. Wir müssen die Veränderung wollen. Wir müssen diese Erweckung wollen. Wir alle müssen unsere Sünden bekennen, unsere Buße tun, beten mit tiefster Überzeugung, uns abhängig machen von Gott. Wir müssen umkehren. Wir können beten, so lange wie wir wollen, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Nochmal, wir können 24 Stunden am Tag beten, wenn wir unsere Sünde nicht bekennen. Jesaja 59, Vers 2. Eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Also, wenn wir sündigen, macht Gott die Tür zu. Er kann keines meiner Gebete erhören oder ausführen, weil ich so nicht vor Gott treten kann. Lass uns vor Gott drehen in Demut, in Buße. Gott möchte Erweckung, das ist ein Fakt. Und er möchte, dass wir teilhaben an dieser Erweckung. Bitte und dir wird gegeben. Klopf an die Tür und er wird sie öffnen. Das ist sein Versprechen. Ist Erweckung im Einklang mit Gott? Natürlich. Er möchte so viele Leute erretten, ganz klar. Also wenn wir gemeinsam beten für eine Erweckung in Deutschland, Europa, dann macht das Gott. Punkt. Und das ist sein Wille. Bete jetzt und seht mal zu, wie Gott uns verändert. Ich hoffe, dass ich in einem Jahr nochmal hier stehen darf, so Gott will. Und dann werde ich uns mal vielleicht versuchen, Bericht zu erstatten, was sich getan hat. Ob wir uns als Gemeinde verändert haben oder ob wir gerade so weitergemacht haben. Lass uns aufwachen, lass uns aufstehen. Falls jetzt doch ein paar Nichtgläubige da sind, ist schon interessant. Sie denken, von was hat denn der gerade gerettet? Was? Erweckung. Ich bin doch wach, ich bin doch da. Du als Nichtgläubiger brauchst keine Erweckung, du brauchst Jesus Christus in deinem Leben. Habe ich vorher schon gesagt. Du sollst erkennen, wie sehr Gott dich liebt. Du sollst erkennen, wie er all deine Sünden vergibt, die du begangen hast und die du je begehen wirst. Diese Sünden sind vergeben durch den Glauben an Jesus Christus. Gott wird dein Leben verändern. Mein Leben wurde verändert vor fast 20 Jahren. Dein Leben als Nichtgläubiger kann jetzt verändert werden. Jetzt. Vielleicht bist du irgendwo suchend nach dem Sinn des Lebens. Vielleicht hast du Eheprobleme, vielleicht muss deine Ehe geheilt werden. Oder bist du einfach nur enttäuscht. Einfach nur, ich hab's satt. Lade Jesus einfach in dein Leben ein, jetzt. Bitte ihn um die Vergebung deiner Sünde, jetzt. Du darfst wissen, wenn du das tust, bist du mit ihm im Himmel, im Paradies, wenn du diese Erde verlassen wirst. Gott hat einen ganz genauen Plan für dich und mich. Und ich sage nicht, dass es jetzt einfach wird, nur weil du dich bekehrt hast. Aber eins verspreche ich dir von ganzem Herzen. Du wirst einen Frieden erfahren, den du noch nie erfahren hast in deinem Leben. Ganz gleich, wie gut oder schlecht es dir geht. Lass uns umkehren. Lass uns Erweckung erleben in unserer Gemeinde, in unserem Land, in unserem Europa. Lass uns einfach aufwachen. Lass uns als wiederbelebte Christen aufwachen. Das ist mein Gebet, Herr. Und ich möchte jetzt einfach, bevor ich bete mit uns, wenn du diese Entscheidung für Jesus Christus noch nicht getroffen hast, jetzt ist deine Gelegenheit. Markus Kohl ist hier, wenn du Gebet brauchst für irgendwelche Nöte, die du hast. Oder wenn du vielleicht ein Gläubiger bist und bist auf Abwägen und bist noch nicht ganz bereit, wieder zurückzukehren. Jetzt ist deine Zeit, Buße zu tun und dein Leben erneut Jesus zu geben. Jetzt ist deine Chance. Verpass es nicht. Du weißt nicht, was passiert, wenn du die Tür rausgehst. Und das soll kein Druckmittel sein, aber es ist ein Fakt. Es ist einfach eine Tatsache. Kehr um. Amen. Ich möchte mit uns beten und ich möchte die Gelegenheit geben, einfach zu sagen, Herr, wenn irgendwelche Menschen hier sind, die ihr Leben Jesus geben wollen, dass sie einfach ihren Arm heben und wir sind gerne bereit, für euch zu beten und euch willkommen zu heißen in der Familie Gottes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir einfach, dass wir dein Wort hören durften heute Morgen, dass wir die Erlösung erfahren durften, Herr. Und ich bitte dich, dass du die Menschen, die vielleicht angesprochen wurden, die umkehren wollen, die zu dir kehren wollen, hebt einfach den Arm, Herr, und lass uns wissen, wer du bist, Herr. Und lass uns für dich beten, lass uns einfach für dich da sein, diesen neuen Gläubigen, Herr. Herr, ich bitte für unsere Gemeinde, dass wir eine Gemeinde der Erweckung werden, dass wir eine Gemeinde der Erneuerung werden, Herr, und dass wir gemeinsam an diesem Ziel der Erweckung für Europa teilnehmen, Herr. Ich danke dir für dein Wort, für deinen Segen und für deinen Frieden, Herr. Segne uns und behüte uns und lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. In Jesu Namen. Amen.